steigen wir gleich ein ins Thema. Und ich finde es ganz genial, dass wir heute wieder die Möglichkeit haben, im wichtigsten Buch aller Zeiten zu lesen, was zu lernen und Beziehungen, die stark machen, zu entdecken. So, jetzt gucken wir noch, dass das mit dem Beamer noch funktioniert, weil das ist ja auch immer mit der Technik so eine Sache. Und den heutigen Text, den findest du im Philipperbrief. Das ist ziemlich hinten in der Bibel. Diesen Brief hat der Apostel Paulus geschrieben an die Leute in Philippi, also die Gläubigen, die Christen in Philippi. Und da könnt ihr gleich mal, wer die Bibel dabei hat, wir gehen ja nie unbewaffnet aus dem Haus, ich habe in der Zwischenzeit meine Bibel da drauf, ja. Könnt ihr mal gucken, Philipper 1, die Verse 3 bis 11, aber wenn es klappt, kriegen wir das auch da vorne noch an die Leinwand. Das wäre natürlich genial. Sonst lese ich es einfach mal vor. Da schreibt der Paulus: Ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich beim Beten an euch denke. Jedes Gebet für euch alle, wird mir erneut zum Dank und erfüllt mich mit Freude. Dank und Freude, dass ihr euch so eifrig für die gute Nachricht einsetzt, seit dem Tag, an dem ihr sie angenommen habt und bis heute. Ich bin ganz sicher, Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Ich kann gar nicht anders als so über euch denken, denn ich trage euch alle in meinem Herzen, gerade jetzt, da ich für die gute Nachricht im Gefängnis bin und sie vor Gericht verteidige und ihre Wahrheit bezeuge. Ihr alle habt ja Teil an der Gnade, die Gott mir damit erweist. Er weiß auch, wie sehr ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe, die Jesus Christus in mir geweckt hat. Ich bete zu Gott, dass eure Liebe immer reicher wird an Einsicht und Verständnis. Dann könnt ihr in jeder Lage entscheiden, was das Rechte ist, und werdet an dem Tag, an dem Christus Gericht hält, rein und ohne Fehler dastehen. Reich an guten Taten, die Jesus Christus zum Ruhm und zur Ehre durch euch gewirkt hat. Bis hierhin. Ich möchte euch vier Schlüssel heute vorstellen für starke und starkmachende Beziehungen. Und die werden wir nachher gleich finden. Hat jemand von euch schon mal seinen Hausschlüssel verloren? Da bist du ganz schön aufgeschmissen, gell? Ja, da stehst du vor der Haustür, kommst nicht rein. Du kannst vielleicht sogar durchs Fenster reingucken. Du siehst, alles funktioniert. Aber du kommst nicht rein. Ganz schön blöd. Dieses kleine fehlende Metallstück führt dazu, dass man ausgeschlossen ist. Wenn du es dabei hättest, würde es dir ganz einfach den Zugang zu deinem gemütlichen Heim geben. Manchmal geht es uns mit unserem Leben vielleicht ganz ähnlich. Da wissen wir ja eigentlich schon, wie es sein sollte, oder? Aber irgendwie haben wir die Schlüssel im übertragenen Sinn verloren und kriegen die Dinge häufig eben gar nicht gebacken. Als Christen haben wir das großartige Geschenk der Einheit bekommen, damit wir miteinander die gewaltigen Ziele von Gott erreichen können. Und wir alle wissen, wie mühsam und belastend es ist, wenn Einheit verloren geht und irgendwelche Beziehungen aus dem Lot geraten. Und speziell in unserer heutigen Zeit stehen viele, viele Beziehungen, übrigens nicht nur Ehebeziehungen, aber die auch, unter enormem Beschuss und starkem Druck. Manche stehen vielleicht gerade jetzt vor einem großen Scherbenhaufen. Einige haben schon aufgegeben, haben die Hoffnung verloren. Viele haben auch den Eindruck, versagt zu haben, wenn Beziehungen scheitern und zerbrechen. Oft schämen sich sogar die Leute, dass es ausgerechnet ihnen passieren musste. Andere rechtfertigen sich ständig. Nur wer sich ständig rechtfertigt, ist am Ende rechtfertig. Wieder andere wissen nicht mehr weiter und schon gar nicht, wie sie ihre Situation und ihre Beziehung verbessern können. Dann gibt's aber auch diejenigen, die mit allen in Frieden und in Harmonie leben, zumindest scheinbar, nach außen. Wir sind ja alles prima Fassadenkünstler, ne? Das können wir alle. Ja, gut. Und manche Menschen, die gar keine Christen sind, bei denen läuft's, und die wissen noch nicht mal, wieso das bei ihnen so ist. Und dazu musst du wissen, biblische Prinzipien tragen auch Früchte im Leben von Menschen, die keine Christen sind. Denn die Prinzipien gelten einfach. Der Text, den wir eben miteinander gelesen haben, der gibt uns nun 4 Schlüssel an die Hand, die wir alle auf unsere Beziehungen anwenden können. Der erste Schlüssel, den finden wir im Vers 3, der heißt eigentlich, behalte das Gute und vergiss den Rest. Wisst ihr, wir alle haben in Beziehungen mit Menschen so die Neigung, dass wir uns an dieser einen Sache besonders stören und dann dran aufhängen. Ja? Und dann sehen wir die 100 anderen, meist positiven Dinge dieser Personen so gut wie überhaupt nicht mehr. Dann fangen wir oft an, unsere Beziehungen zu der betreffenden Person über diese eine negative Sache zu definieren. Der Apostel Paulus schreibt hier, ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich beim Beten an euch denke. Damit sagt er also, wenn ich an euch denke, dann löst das genau 2 Dinge bei mir aus, nämlich erstens Dankbarkeit und zweitens Gebet. Ich finde, das ist eine großartige Reaktion. Und wir denken wahrscheinlich ziemlich schnell, ja gut, das ist vermutlich auch gar kein Wunder, denn Paulus ist mit den Philippern damals wahrscheinlich super gut gegangen. Wenn wir dann aber mal das Kapitel 16 von der Apostelgeschichte anschauen und da drin nachlesen, was er in Philippi so alles erlebt hat, dann sehen wir ganz schnell, Paulus hatte mit absoluter Sicherheit extrem viele negative Erinnerungen an seine Zeit bei der Stadt Philippi. Er wurde geschlagen, er wurde ausgepeitscht, er wurde ins Gefängnis geworfen, zusammen mit seinem Begleiter Silas. Okay, dann kam ein kleines Zwischenhoch. Gott befreit die beiden auf wunderbare Art und Weise. Da kommt der Gefängnisdirektor mit seiner ganzen Familie zum Glauben an Jesus. Aber am Schluss war er dann doch gezwungen, die Stadt fluchtartig zu verlassen. Alles Erinnerungen, die ihm bestimmt hochgekommen sind, wenn er an die Begegnung mit den Philippern gedacht hat. Aber er hatte den Philippern alles vergeben. Alles, was er an negativen Dingen bei ihnen erlebt hatte. Und er hatte sich dafür entschieden, sich an ihren Qualitäten und an ihren Stärken zu freuen. Das ist allerdings, muss ich zugeben, nicht immer ganz einfach. Denn das Problem ist, dass Verletzungen in Beziehungen meistens sehr viel tiefer gehen, als wir vielleicht zunächst denken. Wisst ihr, wir alle leben ja eigentlich mit unerfüllten Erwartungen. Und manche dieser Erwartungen sind noch nicht mal so unberechtigt. Da sagt die Frau, er spricht nicht mit mir. Er geht einfach nicht auf meine Wünsche ein und auf meine Bedürfnisse schon gar nicht. Und er sagt, die ist wahnsinnig anspruchsvoll. Hey, die sagt mir auch dann nicht so recht, was sie denn wirklich will. Darauf sieht, aber das muss er doch schon längst gemerkt haben, das muss er doch wissen. Und er sagt, wer soll ich's denn wissen, wenn sie es mir nicht sagt? Ich spüre das doch nicht, ich rieche das doch nicht. Solche Dinge können nicht nur in Zweierbeziehungen, sondern auch in der Gemeinde vorkommen, habe ich festgestellt. sodass man plötzlich das Gefühl hat, der hat was gegen mich. Auch im Beruf kann es passieren, dass man den Eindruck gewinnt, ich werde offenbar nicht ganz vollgenommen von meinem Chef. Wie sonst könnte es denn sein, dass ich ständig übergangen werde, wenn es um Beförderung geht, um Gehaltserhöhung und so weiter. Und aus Furcht, nochmal verletzt zu werden, werden die Stacheln ausgefahren. Das komplette Waffenarsenal wird aktiviert. Ablehnung gegenüber dem anderen. Der wird einfach geschnitten. Man lässt ihn mal richtig schön auflaufen. Ja, kennt man. Verletzende Dinge werden dann gesagt. Oder eine andere Reaktion ist, man zieht sich halt ins Schneckenhaus zurück. Business as usual. Soll er mich doch. Steig mir in die Tasche. Aber die Bibel, die hat einen ganz anderen Ansatz. Verletzungen musst du nicht unter den Teppich kehren. Das wäre ja total ungesund. Aber du musst auch nicht mit den ganzen Verletzungen leben. Sie müssen dich nicht bestimmen in deinem Leben. Und so lerne es, dein Herz auszuschütten. Sag dem allerbesten Freund und Chef in deinem Leben, falls es da schon ist, nämlich Jesus, wie es dir tatsächlich geht. Sag's ihm, was dich so mega gestresst hat. Anstatt es in deinem Innern einzumauern, bring's doch einfach mal zu ihm. Dann lerne es von ganzem Herzen zu vergeben. Ich möchte heute ganz bewusst den Schwerpunkt auf das Herz legen und ihr versteht mich hoffentlich richtig. Ich meine jetzt nicht diese Pumpe, die das Blut im Kreislauf rumjagt, sondern dein innerstes Geheimnis. Wie können wir von ganzem Herzen vergeben? Vielleicht sagt jetzt jemand, mein lieber Herbert, ich sage dir eins, wenn du wüsstest, was man mir alles angetan hat, dann könntest du auch nicht vergeben. Und menschlich gesehen hast du wahrscheinlich sogar recht. Ja, das stimmt. Wisst ihr, Vergebung besteht aus drei Schritten. Der erste Schritt, wir brauchen eine Offenbarung von Gott. Wir brauchen wirklich eine Offenbarung darüber, wie stark Gott uns vergeben hat. Die Bibel drückt es so aus im Epheserbrief Kapitel 4, Vers 32. Vergebt einander, wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Überleg mal, was Jesus in deinem Leben getan hat, als du zu ihm gekommen bist und gesagt hast, Jesus, vergib mir meine Schuld, vergib mir meine Sünden. Da hat Gott dir zwei Arten von Sünden vergeben. Nämlich erstens diejenigen, die dir sehr bewusst waren. Aber zweitens auch diejenigen, von denen du keine Ahnung hattest, dass du sie überhaupt begangen hast. Und ganz offen gesagt, je länger ich mit Jesus unterwegs bin, desto mehr wird mir bewusst, dass die Anzahl der unbewussten Sünden in meinem Leben vermutlich deutlich größer ist als die der bewusst begangenen Sünden. Aber weißt du was? Jesus hat den Schuldschein, der gegen dich bestanden hat, zerrissen am Kreuz. Und er hat dir alle deine Sünden vergeben. Und er wird die auch nie wieder irgendwie ausbuddeln. Wenn wir echt vergeben wollen, dann brauchen wir eine Offenbarung darüber, wie viel Gott uns vergeben hat. Und manchmal bedeutet das, dass wir sagen, Heiliger Geist, öffne mir einfach mal die Augen, damit ich erkenne, wer ich war und wie ich drauf war, bevor ich dich kennengelernt hatte. Der zweite Schritt ist der, dass wir diese Vergebung auch wirklich annehmen. Wir können ja auch nur das weitergeben, was wir selber auch bekommen haben. Manche sagen, ich kann mir selber nicht vergeben für diese oder jene Sache, für diese Sünde, die ich begangen habe. Und ich verstehe das. Es gibt manchmal Dinge, die uns so sehr unter die Haut gehen, dass wir größte Mühe damit haben, Vergebung anzunehmen. Nun, Jesus hat dir vergeben, oder? Und dem hast du am allermeisten wehgetan damit. Und deswegen darfst du diese Vergebung auch für dich selber annehmen. Weißt du, echte Demut nimmt das an, was Gott sagt und was er getan hat. Der dritte Schritt ist eine Entscheidung des Herzens. Es ist dieser innere Entschluss, das weiterzugeben. In manchen Situationen ist mir schon schmerzlich bewusst geworden, wie konnte ich nur so hart sein mit meinem Urteil? Aber wisst ihr, so eine Entscheidung ist nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern ein Freilassen der anderen Person von ganzem Herzen. Es bedeutet dann aber auch, die Dinge aus der Vergangenheit nicht mehr aufzuwärmen, aufs Butterbrot zu schmieren oder gar als Waffe einzusetzen. Das ist Tabu. Göttliche Vergebung ist keine Angelegenheit des menschlichen Willens. Das ist eine übernatürliche Sache, wo der Heilige Geist in uns wirkt. Ohne echte Vergebung wird keine einzige Beziehung besser oder sogar gestärkt werden. Und so hatte der Paulus den Philippern vergeben. Er hat ihnen diese Dinge nicht weiter unter die Nase gerieben, nach dem Motto, Mensch Leute, das war wahnsinnig schwierig bei euch. Stattdessen hat er sich auf die guten Dinge und auf die Entwicklungen dieser Gemeinde fokussiert, hat ihre Stärken betont und sich darüber gefreut. Mach das doch in deinem Leben genauso. Fang Gott an, ganz bewusst für die positiven Dinge zu danken im Leben der Menschen um dich herum. Such und finde die Dinge, für die du echt dankbar sein kannst. Ja, aber Herbert, du hast gut reden, du kennst meinen Nachbarn nicht. Mein lieber Mann. Aber ich sag dir, du findest mindestens einen Punkt, für den du dankbar sein kannst bei dieser einen Person. Und wenn es auch nur der Punkt ist, dass diese Person lebt und von Gott geschaffen und geliebt ist. Und wenn du dafür nicht danken kannst, dann sagst du halt, Gott, du machst riesige Fehler. Auch wenn du anscheinend keine machst. Aber ich habe den Eindruck. Aber lerne das Positive zu sehen und Negatives hinter dir zu lassen. Das ist übrigens auch ein Teil von vielen Beziehungstherapien, dass man nämlich lernt, die guten und positiven Dinge zu sehen, die Gott im Leben eines anderen hineingelegt hat. Und so habe ich euch eine kleine Aufgabe. Überleg dir bei den 3, 4 Personen in deinem engsten Umfeld, für welche Dinge du bei ihnen dankbar sein kannst. Denn weißt du, so wie ein Mensch über die anderen denkt, so redet er auch über sie. Wir kommen zum zweiten Schlüssel. Bete für andere Menschen. Paulus schreibt es so: Jedes Gebet für euch alle, wird mir erneut zum Dank und erfüllt mich mit Freude. Der Vers 4. Ist es nicht gut und eine richtige Freude, wenn du weißt, das sind Menschen, die für dich beten? Und zwar, dass der Wille von Gott in deinem Leben passiert. Eine der schnellsten Dinge oder der schnellsten Wege, eine Beziehung ins Positive zu drehen, ist der, dass man für den anderen betet. Beim Beten passieren Dinge, die man in keinem einzigen Vermittlungsgespräch erreichen kann, auch nicht in vielen Vermittlungsgesprächen. Wir können oft nur menschlich handeln, aber wenn wir beten, dann handelt Gott. Und das ist eine andere Qualität. Wisst ihr, manche Menschen reagieren nicht auf unsere Worte, sie wollen keinen Rat und schon gar keine Korrektur. Aber diese Personen können nichts dagegen tun, wenn du betest. Gegen deine Gebete sind sie machtlos. Und übrigens, ich habe heute Morgen schon für euch alle gebetet. Ich habe Gott Danke gesagt für euch. Und ich habe ihn darum gebeten, in diesem Gottesdienst zu wirken und das zu erreichen, was er gerne möchte. Okay, wie sollen wir denn beten? Paulus macht es uns vor Und denn er betet in den Versen 9 bis 11 für vier Dinge. Erstens, zunächst betet er darum, dass eure Liebe immer reicher wird an Einsicht und Verständnis. Vers 9. Als zweites betet er, dass sie weise Entscheidungen treffen können. Denn Fehlentscheidungen ziehen ja oft schwierige und langwierige Konsequenzen nach sich. Es ist so wichtig, Weisheit bei Entscheidungen zu haben im Privatleben, aber natürlich auch im Geschäft, auch im spirituellen Bereich gilt das. Was würde Jesus machen? Was möchte Gott? Und drittens betet er dafür, dass sie erkennen, was das Rechte ist. Es geht ja nicht nur um richtige Entscheidungen, sondern auch darum, die Dinge umzusetzen im tagtäglichen Leben. Viele wissen ja schon, was gut wäre. Und man entscheidet sich auch dafür. Aber oft fehlt ihnen ja der Elan und die Power, das auch tatsächlich in die Tat umzusetzen. Und das Ziel ist, dass ihr an dem Tag, an dem Christus Gericht hält, rein und ohne Fehler dastehen werdet, reich an guten Taten, Vers 10. Dieses Ziel hat Gott auch für jeden Einzelnen in dieser Gemeinde und für jeden, der die Message heute übers Internet anschaut. Und mein Gebet ist, dass ihr alle eines Tages mit Freude vor Gott stehen könnt. Das vierte, wofür der Paulus betet, ist, dass sie für den Ruhm von Jesus und die Ehre Gottes leben. Vers 11. Sie sollten nicht selbstzentriert, sondern zur Ehre von Gott leben. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, Gebet bewirkt etwas in Bezug auf Beziehungen. Und ich gebe es zu, manchmal sehen wir die Auswirkungen nicht sofort. Aber gib nicht auf. Bitte bleib dran und die Situationen werden sich verändern. Wenn wir bessere Beziehungen haben wollen, dann müssen wir es lernen, schlechte Erfahrungen hinter uns zu lassen und dankbar zu sein für das Gute im Leben des anderen und für diese Person zu beten. Ein dritter Schlüssel ist, denk immer daran, dass jede Person in einem Prozess steht. Wisst ihr, Gott sieht einen Christen, also jemand, der sein Leben Jesus anvertraut hat, nicht in erster Linie so, wie er heute halt noch so ist. Er sieht ihn bereits voll entwickelt und vollendet. Der Vater im Himmel sieht dich, bildlich gesprochen, durch das Blut von Jesus. Und deswegen sieht er dich so, dass du bereits vollkommen bist und das Maß der Gerechtigkeit besitzt, das bei ihm gilt. Und wir denken doch so oft, oh Mann, ich bin noch lang nicht so weit. Kennt ihr das? Also ich kenne das sehr gut. Du siehst doch die ganzen Ecken, Kanten, Macken, Mängeln bei mir. Ja, stimmt ja auch. Aber Gottes Perspektive ist die, dass er dich schon als vollkommen ansieht. In unserem Text formuliert es Paulus so: Ich bin ganz sicher, Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Das ist der Vers 6. Wir als Menschen lassen Dinge immer wieder auch so halbfertig liegen. Da ist das Buch, das hast du mal angefangen, aber es ist halbfertig liegen geblieben. Da ist dieses Projekt, auch das hast du mit Elan angefangen, aber halbfertig abgebrochen. Ihr kennt noch weitere Beispiele. Wir sind eben sehr gute und begeisterte Starter, aber manchmal schlechte Vollender. Und was bin ich froh, nicht du und nicht ich werden dieses gute Werk vollenden, das in uns begonnen hat. Gott selbst wird das gute Werk in deinem Leben zum Abschluss bringen. Und hier kommt jetzt das berühmte Amen in der Kirche. So soll's sein, oder? Du denkst vielleicht, ja, aber weißt du, ich lebe halt nicht auf Wolke 7 im Moment. Ja, vielleicht ist deine momentane Situation gerade deswegen da, damit du trainiert und verändert wirst und schließlich zur Vollendung kommst. Vielleicht. Wenn wir anfangen, andere Menschen aus dem Blickwinkel von Gott zu sehen, können wir sie auch ganz anders beurteilen. Wir realisieren dann, hey, okay, diese Person ist halt noch nicht am Ziel. Unser Pastor, unser Connect-Gruppenleiter, die Kinderdienstmitarbeiter und so weiter, die sind alle noch in einem Prozess drin. Alle, ohne Ausnahme. Und in einem Klima, wo unsere Mitmenschen merken, hey, die anderen, die respektieren das, dass ich eben noch nicht vollkommen, sondern auf dem Weg bin mit Gott, dadurch bekommen sie den Mut, sich weiterzuentwickeln. Sie haben dann nicht ständig den Druck, so tun zu müssen, als wären sie schon perfekt und am Ziel. Das ist ja, was in religiösen Systemen gern passiert. Hauptsache, du siehst so aus, bist so gekleidet und verhältst dich so nach außen, aber innen drin sieht's ganz anders aus. Also fang an, dich an den kleinen Entwicklungsschritten zu freuen, die du im Leben deiner Mitmenschen siehst. Okay. Schlüssel 1, lass das Negative hinter dir und sieh das Positive. Schlüssel Nummer 2, bete für die anderen. Und Schlüssel Nummer 3, erkenne die Entwicklungsprozesse der Mitmenschen. Und jetzt kommt der Schlüssel Nummer 4, lass dir von Gott immer wieder neu Liebe schenken. Der Apostel Paulus schreibt es so: Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch sehne und mit der herzlichen Liebe, die Jesus Christus, Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch sehne, mit der herzlichen Liebe, die Jesus Christus in mir geweckt hat. Vers 8. Jemand hat mal einen ganz interessanten Satz formuliert. Entweder tragen wir die Menschen auf dem Herzen oder sie gehen uns auf die Nerven. Könnte es sein, dass der Mann recht hat? Paulus hatte sich entschieden, ich lasse es erst gar nicht zu, dass ihr mir auf den Nerven rumtrampelt. Ich trage euch lieber auf meinem Herzen. Und wenn dir dein Chef, dein Ehepartner, deine Kinder und deine Mitchristen vielleicht nicht auf dem Herzen liegen, dann gehen sie dir vermutlich sehr schnell auf die Nerven. Nur wenn diese Personen dir am Herzen liegen, bekommst du auch Verständnis für sie. Wie bekommt man jetzt konkret Verständnis? Nun, indem wir es lernen, aufrichtig zu fragen und indem wir auch aktiv zuhören. Es geht darum, von Herzen zu verstehen, so wie Jesus von Herzen zugehört hat und auch verstanden hat. Allerdings ist das eine übernatürliche Angelegenheit. Du bist also definitiv zum Scheitern verurteilt, wenn du denkst, so, nach diesem Gottesdienst geh nach Hause und mach's einfach genauso, wie der Herbert das gesagt hat. Ich sag dir das, du schaffst es nie. Versprochen. Es muss was Übernatürliches bei dir passieren. Nämlich, dass die Liebe Gottes dein Herz erfüllt. Sogar der vorbildliche Apostel Paulus gibt zu, da ist eine Liebe vorhanden, die Jesus erst geweckt hat. In der Bibel heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. So steht es im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 5. Das gilt für jeden, der Jesus sein Leben anvertraut hat. Aber ich habe festgestellt, das heißt noch lange nicht, dass die auch bei allen geweckt worden ist. Sie kann nämlich in deinem Herzen rumliegen und vor sich hin pennen. Beim Paulus ist da was passiert. Diese göttliche Liebe wurde geweckt und ist aufgewacht zu einer starken Kraft in seinem Leben. Wisst ihr, menschliche Liebe, die trocknet sehr schnell aus, wie ein Bach im heißen Sommer. Menschliche Liebe versiegt wie ein Brunnen in der Trockenzeit in der Sahara. Menschliche Liebe kommt ganz schnell zu dem Punkt, wo es heißt, so, jetzt ist aber endgültig Schluss und fertig, aus. Göttliche Liebe, die ist da ganz anders. Gott liebt alle Zeit, pausenlos, permanent. Er freut sich an dem, was gut ist, und er lastet dir das Böse letztlich nicht an. Die Liebe ist die größte und gewaltigste Kraft im ganzen Universum. Sie ist wie eine Quelle, die niemals versiegt. Sie ist nicht theoretisch, sondern ganz real und konkret erlebbar. Sie gilt nicht einfach nur allgemein der ganzen Menschheit, sondern sie gilt ganz speziell auch dir persönlich. Entscheidend ist, dass diese Liebe, nachdem sie in unsere Herzen oder in dein Herz ausgegossen wurde, dass die auch geweckt wird durch Jesus. Es ist die Qualität von Liebe, die niemals vergeht, die die größten Hindernisse überwinden kann, die alles hofft, die alles trägt und die diese Hoffnung auch niemals aufgibt. Ich kenne da eine Ehe- und Familiensituation, die ich menschlich gesehen als absolut unmöglich und untragbar bezeichnen würde. Aber da ist dieser eine Ehepartner, der felsenfest auf Gott vertraut und sagt, die Liebe hört niemals auf. Da gibt's total schlimme und verzweifelte Momente, ja. Aber diese Person sagt, und ich liebe trotzdem. Ich weiß nicht, wieso ich das kann, aber die Liebe von Gott ist in mir lebendig. Manchmal würde ich gern Leute, die für meinen Geschmack deutlich zu schnell aufgeben, dort vorbeischicken, damit sie mal sehen, wozu göttliche Liebe tatsächlich in der Lage ist. Da würde jeder normale Mensch sagen, hey, du bist ja wahnsinnig, das kann ja gar nicht sein. Doch. Aber ist es nicht so, dass Jesus genau dich in dieser Art und Weise liebt? War es denn nicht der blanke Irrsinn, dass er für dich und für mich ans Kreuz gegangen ist? Er hätte es doch überhaupt nicht nötig gehabt, oder? Aber du und ich, wir hatten es mehr als dringend nötig. Und eins ist sicher, keiner von uns hat es verdient, dass Jesus für ihn gestorben ist, aus Liebe. Und so möchte ich noch gern mit uns beten. Jesus, jetzt ist der Moment, wo wir zu dir kommen. Und wir beten, dass du die göttliche Liebe in unseren Herzen aufweckst. Öffne uns die Augen, damit deine Liebe wieder ganz neu sichtbar ist, dass wir sie neu sehen und begreifen lernen. Hilf uns dabei, das Denken über unsere Mitmenschen zu verändern, damit wir sie so sehen können, wie du sie siehst. Und dann bitten wir dich um Unterstützung, damit sich auch unser Reden und unsere Taten entsprechend verändern. Ja, Jesus, vielleicht sind heute Morgen Personen hier, deren Herzen hart geworden sind. Manche haben vielleicht inzwischen resigniert. Andere sind hier, die durch ihre Vergangenheit bestimmt werden, durch die Erlebnisse, die sie da gemacht haben. Und ich bitte dich, begegne ihnen so, dass sie dich sehen, wie du für sie gelitten hast dort am Kreuz. Und lass ihnen Erneuerung, Heilung und Wiederherstellung zufließen. Und Vater im Himmel, da wo hier Menschen sind, die in zerrütteten Beziehungen drin stecken, da sende jetzt einfach deine Liebe, deine Wärme, deinen Trost und deine übernatürliche Hilfe zu ihnen. Du sagst, in den letzten Tagen wirst du das Herz der Väter den Söhnen neu zuwenden. Natürlich auch das Herz der Söhne den Vätern neu zuwenden. Das sind vielleicht Väter oder auch Mütter hier, deren Herz hart geworden ist gegenüber ihren Kindern. Herr, lass in den ganzen Enttäuschungen, die da sind, deine Liebe durchbrechen und triumphieren. Umgekehrt sind vielleicht auch Kinder hier, die den Eltern gegenüber hart und gleichgültig geworden sind. Wende ihre Herzen wieder den Vätern und den Müttern zu. Das sind Menschen, deren Ehe scheinbar am Ende und eine Katastrophe ist. Sie haben bereits innerlich dieses Kapitel abgeschlossen. Jesus, berühre du ihre Herzen und wecke die göttliche Liebe in ihnen auf. Heiliger Geist, bitte mach uns wieder ganz neu klar, wie viel uns vergeben wurde und immer noch vergeben wird, damit wir bereit werden, auch anderen das Gleiche zuzugestehen. Weck die göttliche Liebe in uns und unter uns auf, damit sie triumphiert über all das Elend und die Not, die so oft in Beziehungen untereinander herrscht. Zerbrich die Ketten von Wut und Zorn und der mangelnden Vergebungsbereitschaft, wo wir an unserem scheinbaren Recht noch festhalten wollen. Und ich bitte dich, mach das gerade jetzt. Mach wieder ganz, was kaputt gegangen ist. Amen.